Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und dies ist Folge 12 von Liebe für Hip-Hop. Meine Nase juckt. Ja, ich war schon längere Zeit nicht mehr erschienen. Und das wird auch in Zukunft nicht besser werden. Deswegen schon mal vorweg, es wird weiter diesen Podcast geben. Es werden weiter Folgen erscheinen. Ich weiß noch nicht, in welchem Abstand. Ich weiß nicht, ob es regelmäßig wird oder auch Themen und so. Da bin ich gerade völlig offen. Das werdet ihr in der heutigen Folge sehen, dass wir auch mal ein bisschen was anderes reinnehmen. Und es wird weiter um Hip-Hop gehen, es wird weiter um Rap gehen in erster Linie, weiter um Battles, um Alben, um Beef, aber alles in sehr limitierter Form. Also ich werde mich auf ein, zwei Sachen spezialisieren, also fokussieren und die auch relativ, schon detailliert, aber die Casts sollen ja sowieso kürzer werden, das habe ich ja schon die letzten Folgen immer probiert. So halbe Stunde, maximal Stunde sollte es sein. Dreiviertel Stunde wäre wahrscheinlich okay. Aber wie gesagt, ich mache das ja immer alleine. Und wohl, weil ich da auch noch was geplant habe, mal gucken, wann das zustande kommt. Deswegen halbe Stunde ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Wenn es mal länger wird, wird es länger. Aber ich will halt eigentlich nicht länger als eine Stunde Podcast machen. Das war bei den ersten Folgen viel zu viel. Und die Recherche, das war auch alles unfassbar aufwendig, was Spaß gemacht hat, aber dazu habe ich halt leider gerade die Zeit nicht. Weil, wie im letzten Cast erwähnt, bin ich das zweite Mal Vater geworden und da Arbeit, Familie ist gerade irgendwie der Fokus und auch die Zeit komplett weg. Ansonsten, ich hatte einen Auftritt vor, was ist jetzt? Knapp 2 Wochen. Das erste Mal seit 8 Jahren stand ich auf der Bühne. War ganz okay. auf jeden Fall Steigerungspotenzial noch da. Da bin ich aber in die nächste Runde gekommen. Kurz Werbung einer Sache. Das ist der SPH Music Masters Band Contest oder so. Und da bin ich jetzt in der zweiten Runde, weil ich super gut bin. Nicht, weil nur 3 Acts da waren. Das lag daran, dass ich sehr, sehr gut bin. Und das war's schon. Ich weiß noch gar nicht, wann die nächste Runde ist, deswegen kein Plan. Verfolgt mich auf Social Media, dann werdet ihr es erfahren, wenn ihr es wollt. Genau, kommen wir zum Thema. Heute habe ich 2 Themen dabei. Das eine ist schon viel älter, als ich es eigentlich wollte. Und das andere ist zeitlos. Deswegen gehen wir erstmal aufs Zeitlose ein. Und zwar wollte ich mal etwas Neues probieren und wollte mal ein bisschen Geschichtsaufarbeitung machen, was ich ja auch durch die Beats immer so ein bisschen gemacht habe, so die Geschichte von Savage und Echo, von Bushido und K1, von Tupac und Biggie, wo ja ganz viel Ami-Rap-Geschichte drin hängt, muss man ja sagen. Also dieses East Coast, West Coast Ding, das ist ja 90er, Anfang, Mitte 90er sehr, sehr wichtig und zentral gewesen im amerikanischen Rap und sowas macht mir eigentlich auch immer sehr viel Spaß, weil ich mich immer frage, okay, warum ist etwas so, wie es heute ist? Und dann gucke ich mir das an und versuche es nachzuvollziehen. Und jetzt habe ich das bei Graffiti probiert. Eins der 4 Elemente, mal kurz mein Mikro verschieben, ich habe neues Equipment, ich habe jetzt so einen coolen Tischhalter. Und kein Standfuß mehr, der immer ein bisschen nervig ist. Und deswegen hoffe ich, dass das hier alles mal ein bisschen smoother wird. Graffiti, eins der 4 Elemente von Hip-Hop. Eigentlich das Element, was halt komplett ohne Musik auskommen würde. DJing ist ja der Ursprung. Kennen alle DJ Kool Herc, der es erfunden hat. Und dann gab es halt die B-Boys, die dazu getanzt haben, zu diesen Funk-Break-Beats, die sich immer weiter mehr in die heutigen Beats, die wir kennen, entwickelt haben. Und natürlich gab es dann irgendwann die MCs, die auf die Beats gerappt haben. So, es war ja alles irgendwo eine Symbiose. Der DJ legt auf, der B-Boy tanzt und der Rapper rappt. So. Aber Graffiti stand immer so ein bisschen, weiß ich nicht, für mich gefühlt so ein bisschen aus vor. Für mich, so Glas gehört dazu. Es ist Graffiti, eins der vier Elemente, kein Ding. Aber warum? Und so richtig beantworten kann ich das eigentlich nicht, aber trotzdem erzähle ich mal so ein bisschen, wie das entstanden ist. Und ich werde mich da auch aufs Writing konzentrieren, da, wenn ich jetzt die ganze Geschichte durchgehe, dann sitzen wir hier wieder wie bei Fat Tony über eine Stunde und ich erzähle über eine und dieselbe Sache und habe trotzdem nicht alles abgedeckt. Also bei Fat Tony habe ich im Nachhinein gemerkt, ich habe ganz viel vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Ist aber auch nicht so schlimm. Eine Stunde reicht da völlig. Und genau, dann werden wir hoffentlich wissen oder uns herleiten können, warum es denn zusammengehört, Hip-Hop und Graffiti. Und da fangen wir natürlich kurz mit dem Graffiti im Allgemeinen an. Ich meine, was ist Graffiti? Graffiti sind Sachen, die gemalt werden an Wände oder einfach an Züge. Wir werden gleich noch von einem Düsenjet ist ja nochmal was ganz anderes, erfahren, der auch bemalt wurde. Und ja, Graffiti ist halt Wandmalerei, könnte man sagen. Und das gab es ja halt schon immer. Also, wenn man jetzt von den Höhlenmenschen ausgeht, die hatten ja auch Wandmalereien. Die, ne, es wurde ja entdeckt, dass da dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe die selbst noch nie gesehen, aber in Filmen sind das ja dann immer irgendwelche Menschen, die Mammuts jagen. Für Mammut gerade nicht. Genau, aber das Wesentliche für Hip-Hop ist ja eigentlich das Writing. Also ein Name steht im Vordergrund, ein Pseudonym, das sich jemand gegeben hat und das malte er an die Wand. Ob es jetzt das Taggen ist, also einfach mit einem Edding oder ransprühen oder schnell mit einer Dose irgendwie nur den Namen kritzeln quasi. Oder ob es halt diese schönen Bilder sind, die sie an die Wand malen mit ihren Namen. Das ist ja so das Wesentliche, worauf man sich konzentriert. Also ich glaube, jeder, der also ernsthaft und richtig Graffiti macht, der kann auch andere Bilder malen. Der wird sich jetzt nicht nur auf ein paar Buchstaben an die Wand sprühen, reduzieren wollen. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Denn das erste Writing, das man auf das man zurückgehen kann, quasi geschichtlich gesehen, ist von einem Österreicher, lustigerweise. Die Ösis, die sind ja, die ignorieren Hip-Hop ja immer noch sehr stark heutzutage, die ganze Musik, Raf Camora und Co., die werden da ja nicht so wirklich akzeptiert. Deswegen finde ich sehr lustig, dass Writing irgendwie das erste Mal von einem Österreicher gemacht wurde, und zwar hat er seinen Namen an die Wand geschrieben, an eine Säule im Wiener Schwarzenbergpark. Und zwar hieß der gute Mann Josef Kyselak, keine Ahnung, klingt irgendwie nicht österreichisch. Und er hat seinen Nachnamen einfach darin geschrieben. Das hat er gemacht, weil er eine Wette verloren hat. Und ja, auch nicht schlecht, ne? Verlierst eine Wette, musst du taggen. Cool. Und genau, das war so das Erste. Dann gab es im Zweiten Weltkrieg, achso, das war im 19. Jahrhundert noch, also schon ein bisschen her. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann einen Satz, der von US-Soldaten häufig an Wände gemalt wurde. Und das war, Kilroy was here. Ich habe ehrlich gesagt nicht herausgefunden, was Kilroy heißt, ob das eine Anspielung an Kyselak ist. Kyselak heißt das wahrscheinlich, ne? Kyselak, also er wird K-Y-S-E-L-A-K geschrieben. Kyselak wahrscheinlich. Naja, genau, die haben das an verschiedene Stellen geschrieben, an seltsame Stellen. Also es war schon ja, so ein bisschen, wo du denkst, warum schreibt man das dahin? Und das war quasi, wenn man das so möchte, so die erste Crew, die was getaggt haben, waren US-Soldaten. Dann gab es ein jungen Mann in den 60er Jahren in Philadelphia, der hat das Pseudonym Cornbread genommen. Also Maisbrot. Maisbrot? Okay. Und das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte, der wollte Mädchen beeindrucken und hat überall seinen Namen hingeschrieben, also Cornbread, halt an ganz, ganz viele Orte geschrieben, um diese Aufmerksamkeit von den Mädchen zu kriegen. Sein richtiger Name war Daryl McCray und das hat sich dann irgendwie, ja, wurde er berühmt durch und fand es dann auch ganz lustig und dass er halt dadurch immer so Aufmerksamkeit kriegt. Und dann hat er auch einen Elefanten besprüht im Philadelphia Zoo. Zoo von Philadelphia. Klingt besser. Und jetzt kommt der Privatjet der Jackson 5. Hat er schön seinen Namen Cornbread draufgeschrieben. Und ist dann, sind die damit wahrscheinlich ein bisschen rumgeflogen. Weiß nicht, wahrscheinlich wurde es eher gleich weggemacht, ne? Genau. Und dann gab es noch, hat er einen Kumpel. Sein Partner in Crime quasi, der hieß Cool Earl. Auch ein recht simpler Name, einen richtigen Namen habe ich jetzt hier nicht. Wahrscheinlich hieß er Earl. Genau, und da ging es dann halt auch immer darum, möglichst waghalsig, also was Spannendes, an Orte zu schreiben, die sonst keiner beschreibt. Und das finde ich heute auch immer noch faszinierend an Graffiti, dass du teilweise an Orten so Tags und so siehst, wo du denkst so, okay, wie sind die da jetzt hingekommen? Hatten die eine Leiter? Sind die da hochgeklettert? Hatten die einen Aufzug? Ist abgefahren. Also da bringen die sich ja auch krass in Gefahr, muss man ja auch mal sagen. Ne? Genau, dann gab es in der Zeit in den 60ern gab es schon Graffiti als Gangkulturzeichen. Gangkulturzeichen? Naja, jetzt in der Gangkultur gab es Zeichen. Also Gangs haben ihre Reviere abgesteckt mit bestimmten Zeichen an den Wänden, dass die Leute wussten, okay, jetzt komme ich in das Gebiet der, plump gesagt, Crips oder Bloods, wenn du gerade in L.A. bist. Genau. Cornbread und Cool Earl gehörten aber zu keiner Gang. Die haben das, wie gesagt, aus Spaß gemacht und weil sie es lustig fanden. Genau. Und aber als quasi, man könnte sagen, als Vater des modernen Writing gilt ein junger Mann namens, der nur bekannt ist als Taki 183. Das war sein Pseudonym. Der junge Mann lebte in New York in den 60er Jahren, 70er Jahren. Zumindest wurde es 71 bekannt, dass das passiert ist. Dieses Taki-Ding, das ich euch jetzt erzählen werde. Ein bisschen Spannung aufbauen hier. Und zwar, das ist ein griechischer Bodenjunge. Taki, kann man sich vielleicht denken, dass der Grieche ist. Und also Botenjunge, manche sagen Pizzalieferant, man weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in den 60ern das ein Botenjunge war, der für irgendwelche organisiertes Verbrechen gearbeitet hat. Also, doof gesagt, weil da gab es ja viele so Botenjungen. Und vielleicht hat er auch einfach für was ganz anderes gearbeitet. Wer weiß, es ist alles möglich. Kriminalität muss nicht dabei gewesen sein. Auf jeden Fall Taki 183. Ich will immer irgendwie sagen 187. 187. Der hat an alle Häuser, die er in der Stadt beliefert hat, hat er seinen Tag gemacht, Taki 183. Das konnte sich niemand erklären. Er wurde dann irgendwann von der Polizei verhaftet, weil er das gemacht hat. Und er kam auch tatsächlich nicht ins Gefängnis dafür, sondern in die Psychiatrie, weil sich halt niemand erklären konnte, warum er das macht. Und er konnte das selbst auch nicht so ganz erklären. Und deswegen hat er das irgendwie, ja, kam er in eine Psychiatrie und war seitdem nie wieder gesehen. Die New York Times hat diese Geschichte aber in ihrer Zeitschrift, New York Times, veröffentlicht. Und das hat dann viele Jugendliche in der Stadt dazu inspiriert, das ähnlich zu machen, sich Pseudonyme auszudenken und Tags zu machen. Und dadurch hat sich dann diese Sprühkultur entwickelt, die dann erst halt mit Markern, mit Filzstiften und dann irgendwann Sprühdosen sich immer weiterentwickelt haben. Und das ging dann halt in den 70ern so rum und da war ja auch gerade die Aufstrebung, doofes Wort, da strebte Hip-Hop gerade auf, nein, wie dann kann man das sagen, mir fehlen die Worte, wenn Worte meine Sprache wären, Leute. Naja, Hip-Hop war gerade am Kommen. Klingt auch doof. Und 73 war das, ne? Genau. War die legendäre Hausparty von Kool Herc. Und dann wurde das irgendwie aufgenommen. Es gab nämlich, also wie gesagt, in Gangs wurde das halt gemacht und viele Sprüher waren halt, naja, nicht in Gangs, aber natürlich so dem Kriminellen so ein bisschen zugeordnet, weil man wusste natürlich durch den Artikel der Times, dass es verboten ist, einfach seinen Namen irgendwo hinzuschreiben, offensichtlich. Und da kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen die auch irgendwie, ne, gesagt haben, ja, fuck drauf, machen wir einfach. Und es gab dann ja irgendwann diesen Zusammenschluss von der Zulu Nation mit Afrika Bambaataa, der damals die Gangs so ein bisschen zusammengebracht hat und gesagt hat, scheiß mal auf dieses Ganze, wir knallen uns gegenseitig ab, lass mal lieber zusammen coole Partys machen und Spaß haben und Community und Liebe und Mucke und Tanzen und alles so ein Kram. Und dann kam ja so die, das war ja so die erste Zulu Nation, war ja so die erste Hip-Hop-Community, die bekannt ist, sage ich mal. Also mir bekannt auf jeden Fall. Und dann kam auch so dieses Graffiti-Ding. Also für mein Empfinden, wenn ich das jetzt so zurückverfolge, dazu, dass die dann halt gesprüht haben und es gab halt Sprüher, die standen auf Hip-Hop in der Dings und die haben halt gesprüht, während andere aufgelegt haben oder haben halt gesprüht und fühlten sich einfach zu der Kultur hingezogen, zugehörig. Weil es ja natürlich auch eine Gegenbewegung war gegen dieses weiße Establishment. Also es war ja gerade Disco in New York und Amerika und da war Hip-Hop ja so ein bisschen die Gegenbewegung zu und dass man da sich dann irgendwie vereint und sagt, okay, wir machen das, ihr macht das, so und wir zählen uns einfach alle zu euch. Finde ich nicht unwahrscheinlich, dass dann Hip-Hop einfach als viertes Kind quasi in den Kreis aufgenommen wurde und dazugehörte, Graffiti zu Hip-Hop gehörte. Ja, ich glaube, ich habe Hip-Hop gesagt. Als viertes Kind dazugenommen wurde. Und ja, auch wie gesagt, Gangs haben das halt immer genommen, um ihre Gebiete auch abzustecken. Und dann ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass auch Sprüher irgendwie in Gangs waren, die sich dann zur Zulu Nation gezählt haben, die dann angefangen haben zu sprühen und Zulu Nation vielleicht sogar zu sprühen und sich so das Ganze entwickelt hat und Graffiti einfach dazugehörte. Nach Deutschland kam Graffiti dann durch den Film White Style in den 80ern. Beat Street und White Style gab es ja damals die Filme, die das halt aufgegriffen haben. White Style sagt ja schon, dass es da ums Sprühen geht. Und der Film kam nach Deutschland und dann haben die ganzen deutschen Kiddies in den 80ern auch gesagt so, ey, geil, Hip-Hop, hier, Graffiti, Bull. Und ja, das gehörte dann einfach zusammen, auch durch den Filme wahrscheinlich, die haben das sehr gepusht, dass das so ein Ding ist und zusammengezählt. Ja, das war's soweit von Graffiti. Bin ja auch schon wieder bei 20 Minuten fast. Genau, es ist auf jeden Fall das vierte Element. Die Elemente driften ja so ein bisschen auseinander, ein bisschen wie die Kontinente der Erde. Aber für mich würde es immer dazu zählen. Also Graffiti ist einfach, ist eine tolle Kunst, Straßenkunst. Ich finde es auch schön, dass es dann irgendwie so Ausstellungen gibt. Ich finde es cool, dass es einen Banksy gibt, der das irgendwie das Ganze auf so ein neues Level gehoben hat. Finde ich faszinierend, finde ich toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu, wie gehen wir wieder näher ran? Kommen wir zu meinem zweiten Thema und das sollte eigentlich top aktuell sein, aber ist es schon gar nicht mehr, weil die meisten der Videos sind schon auf YouTube. Es geht natürlich um das im letzten Monat stattgefundene Geburtstagsfest von der Plattform Don't Let the Label Label You. Diltily hatte sechsten Geburtstag und sie haben sich natürlich wieder nicht nehmen lassen, wie letztes Jahr beim fünften Geburtstag. Haben sie es bei jedem Geburtstag gemacht? Verfolgt ihr noch gar nicht so lange. Muss ich mir am vierten Mal angucken. Auf jeden Fall haben sie wieder 5 Main Matches gemacht, haben sie, glaube ich, so genannt. 5 A Cappella Written Battles. Und da war einiges los, Leute. Einiges los. Wobei es letztes Jahr, ganz ehrlich, vorweg Fazit, letztes Jahr fand ich es noch ein bisschen krasser. Da waren mir mehr Sachen im Gedächtnis und fand ich auch ein bisschen doper. Obwohl es dieses Jahr echt geil war. Also, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, Leute. Wir hatten 5 Battles, wie gesagt. Das Main-Match war Jarambo gegen Mikesh. Oder Jarambo? Nennt er sich Jarambo oder Jarambo? Jarambo? Jarambo sagt er immer, ne? Sagt nicht Jarambo. Klingt irgendwie wie ein Spar-Abo. Das Jarambo-Spar-Abo. Bestimmt schon mal jemand ihn gegen ihn gebracht. Naja. Ja, ich gehe einfach mal der Reihenfolge nach, sag ein bisschen was dazu. Wie gesagt, allzu sehr ausschweifen will ich nicht. Dennoch, so meine Meinung und ein paar kleine Anmerkungen wird es geben. Aber auch keine Notizen. Groß. Henry gegen Craze. War das der Opener? Craze ist jemand, der gerade so einen Lauf hat. Der boxt gerade alle weg in der Cypher. Ja, der hat jetzt, glaube ich, 5 Siege in Folge oder so. Also ziemlich gut. Und Henry war da nur ein weiterer Stein auf seinem Pfad der Pflasterung, den pflasterten Pfad in Richtung Battle Olymp. Ach Mann, ich laber nur Scheiße. Henry gegen Craze war ein gutes Battle. Henry ist ja sehr klein, was Craze natürlich dazu anregte, Witze über ihn zu machen, weil er klein ist. Das ist natürlich auch richtig im Battle Rap, dass man das macht. Ich meine, ich will auch in kein Battle gegen Merlin versäumt haben. Nein, also nochmal. Ich will auch in jedem Battle von Merlin hören, dass er fett ist. Das gehört einfach dazu. Und dass er lispelt. Deswegen ist Merlin aber trotzdem ein krasser Rapper, wie wir gleich feststellen werden. Aber Henry gegen Craze erstmal. Genau, Craze geht so ein bisschen auf Henry rein, dass er klein ist. Und Henry hat aber den Fehler gemacht, dass er so ein bisschen zu sehr darauf eingegangen ist, dass Craze darauf eingeht, dass er klein ist. Craze hingegen hat das nur eine Runde gemacht und in den anderen beiden hat er ihn auf andere Art zerlegt. Was sehr gut war. Also Henry war nicht schlecht, Craze war aber ganz deutlich besser. Also der hat den schon, also verstehe schon, warum der gerade so einen Lauf hat, ne? Der ist gut drauf, der Junge. Der hat, der kann was. Genau. Dann gab's Brian Damage gegen Merlin. Das war mein persönliches Battle of the Night, wenn man das so sagen kann. Brian Damage ist jemand, den ich gern zuhöre, den ich lustig finde, den ich aber auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit abnehme, ein Stück weit. Und Merlin, ich glaube, ich habe schon so oft über Merlin was gemacht hier im Podcast. Merlin ist einfach top. Den Typen feiere ich einfach. Der manchmal denke ich bei seinem Battle so, ja gut, jetzt kannst du aber auch mal wieder irgendwie was bringen, so, weil er manchmal das Gefühl hat, er reimt einfach Dinge aneinander ganz lange und ja, aber nee, er war gut vorbereitet, wie schon bei seinem letzten Battle gegen Kakobi, war er sehr gut vorbereitet und hat ja, Brian nicht zerlegt, es war ein Match auf Augenhöhe, aber was ich sehr krass fand, und zwar hat Brian Damage Merlin vorgeworfen, er wäre nur gut gegen Leute, die er mag, also wenn er gegen Freunde battelt, dann ist Merlin sehr gut, weil er halt gute Personals gegen die Personals auspacken kann gegen die, weil er viel über sie weiß. Was ich schön finde, wenn man drüber nachdenkt, so, dass, weil er Merlin vorgeworfen hat, das macht er immer so, um ein gutes Battle zu haben, battelt er einen Freund. Er hat es aber gerade im Alpha Royale nicht gemacht, was ja vielleicht ein bisschen wichtiger gewesen wäre, da ein gutes Battle zu machen, um dort weiterzukommen, um den Sieg zu holen. Wobei das ja auch, ne Leute, ihr wisst, was los ist. Mighty hat seinen Deal vermutlich verloren. Sehr traurig. Ich hoffe, Gebrüder King ballern weiter und alles Gute für die auf jeden Fall kurz nebenbei. Aber im Alpha Royale, da hat er ja gerade keine Personals gegen Lyrico ausgepackt, weil die beiden abgesprochen haben, keine Personals. Und wenn man das mit ihm nicht abspricht, dann packt er sie wahrscheinlich aus, weil er denkt, ja, ist ein Battle. Und Brian Damage hat ihm dann halt vorgeworfen, er opfere seine Freundschaften, um gute Battles zu haben. Und Merlin hat das so krass ausgekontert, indem er einfach gesagt hat, ey, ihr kommt immer an zu mir und sagt, lass battlen. Ich sag immer nein. Und weil ihr mich die ganze Zeit bittet und weil ihr meine Freunde seid und unbedingt gegen mich battlen wollt, sage ich dann halt irgendwann ja. So, und das war für mich so der Moment, wo ich denke, oh gut, dann ist ja klar, dass er die fertig macht, weil er eigentlich nicht battlen wollte, aber die unbedingt. Ja, warum nicht? Und da hat er für mich das Match ein bisschen gewonnen, weil das war, wie gesagt, auf Augenhöhe. Und damit hat er einen der stärksten Parts meiner Meinung nach von Brian ausgehebelt und halt komplett so, okay, trifft halt nicht, weil ist Quatsch irgendwie. Und ja, im Endeffekt hat aber, glaube ich, Brian gewonnen mit 3-2, hatten die nur 5? Ich glaube, am Ende hatten die so viele noch, oh ja, diese Judges. Ich habe mir auch das erste Mal das Judging angeguckt. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. Leute, kurz zurück. Ich habe mir ja diesen Pay-Per-View gekauft, weil ich ja euch exklusiv hier mal was bieten wollte und sagen wollte, hey, hier, so waren die Battles, zieht sie euch rein. Hätte ich natürlich auch einen Spoiler-Alarm vorher gemacht, aber ist ja nicht mehr nötig. Ich glaube, bis auf Jolly J gegen Disaster sind alle schon online. Und das kommt wahrscheinlich jetzt auch die Tage. Was soll ich sagen? Genau, ich habe mir ein Pay-Per-View gekauft, wollte exklusiv sein, war aber tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Erstens hauen die nochmal Bearbeitungsgebühren darauf, damit sie dich freischalten, um Videos zu sehen. Okay. Dann sind das Videos, die von der Webseite hochgeladen wurden, die beschissen laufen. Ich habe das über mein Tablet geguckt und ich konnte es nicht groß machen, weil dann sich das ganze Ding immer aufgehakt hatte. Vielleicht liegt es an meinem beschissenen Internet. YouTube hingegen funktioniert einwandfrei. Da frage ich mich, warum nicht einfach die YouTube-Videos da reinpacken und sie bei YouTube noch unsichtbar lassen. Egal. Genau, und dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Interviews nicht dabei waren. Du hast nur die reinen Battles mit dem Judging und dann ist vorbei. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich ja dann quasi, um die Interviews zu sehen, trotzdem nochmal aufs YouTube-Video klicken muss, obwohl ich schon Geld bezahlt habe, um das exklusiv als Pay-Per-View zu gucken. Da denn doch eine kleine Kritik an Diltily, die hervorragende Arbeit machen, die eine ganz tolle Battle-Plattform sind. Aber das finde ich scheiße. Erstens diese Bearbeitungsgebühr, schlag dir doch gleich mit drauf. Was ist das denn für ein Quatsch? Dann die Videos, holt doch die bei YouTube, dann läuft das über den YouTube-Server und es ist alles ein bisschen entspannter. Und dann halt noch der Quatsch da mit den Interviews. Macht sie doch als zweites Video einfach da drunter. Macht Battles, Interviews und dann habt ihr mal die Interviews passend dazu. Egal. Kurzer Rant. Alles cool. Hab mich gefreut. Mach ich vielleicht mal wieder für einen besonderes Ereignis. Brian Damage gegen Merlin, sehr zu empfehlen, großartiges Battle. Chris Kotzen gegen Rob Skewer war ja so ein bisschen aus der Not geboren. Wir hatten eigentlich Rob Skewer gegen Gregpipe, wurde angekündigt. Sollten wir sehen. Aber Gregpipe leider krank geworden. Gute Besserung, falls du noch nicht wieder gesund bist, was ich aber vermute, weil er schon alles sehr lange her ist. Und genau, Chris Kotzen ist eingesprungen. Deswegen war die Zeit halt auch sehr beschränkt, weil Chris Kotzen dann irgendwie innerhalb von 2-3 Wochen, glaube ich, nicht mal 2 Wochen, 1 Woche, ich weiß gar nicht, wie lange er hatte. Auf jeden Fall hat er sich da sehr schnell vorbereitet drauf und deswegen waren es auch nur 90 Sekunden Runden, was halt schon sehr kurz ist, wenn du mal dir so andere Battles anguckst. Das Battle ging auch dann irgendwie nur, weil es auch kein Judging gab, ging das Video für das Battle ging dann irgendwie so 20 Minuten knapp. Da dachte ich so, hä, da fehlt doch irgendwas, irgendwie aus wie eine Schlägerei. Nee, alles cool. Apropos Schlägerei, Chris Kotzen hat sein Ding begonnen mit Deckelschnipsen gegen Rob Skewer. Fand ich sehr lustig. In Anspielung natürlich an Mars B. Also Battle war gut. Wie gesagt, war jetzt nicht die Top-Battles von denen. Rob Skewer fand ich ein bisschen besser. Aber beide nice, gutes Ding, kann man sich angucken. Dann kam Jolly J versus Disaster. Das war ja so ein bisschen das Showcase-Battle. Es ging um nichts. Disaster wird wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so wieder bei Diltily antreten aus Jux und Dollerei. Und genau. Lustig fand ich, dass die sich scheinbar vor Jahren schon mal auf dem Battle getroffen haben, dass die auf dem gleichen Line-Up waren, irgendwo in Amerika, wo Jolly J sein erstes Battle hatte. Ja, fand ich ganz cool. Ja, Battle ist nicht so meins, weil Englisch. Es ist auf Englisch und ich bin nicht der beste Englisch-Mensch, sprechende Mensch. Ich verstehe es. Ich habe viele der, also die meisten Lines verstanden. Ich finde aber, mir geht was verloren, wenn ich sowas wie Battles auf Englisch gucke, weil ich nicht so kleine Wortwitze, die man halt im Deutschen schneller rafft, mitkriege. Und das finde ich immer ein bisschen schade, deswegen gucke ich es nicht so gern. Naja, aber Battle war gut, soweit ich es beurteilen kann. Ein bisschen krass fand ich. Disaster hat seinen Text vergessen und musste nachgucken. Ja. Ja, war halt ganz nett, so irgendwie einen großen Namen einzuladen, um Geburtstag nochmal zu pushen und dass sich dann Jolly J dahin stellt als Ligenchef, erinnert schon ein bisschen an Tierstar gegen Disaster, der sich da ja auch als einer der Chefs von Rapper Mittwoch hingestellt hat, um Disaster zu battlen. Aber kann auch einfach daran liegen, dass Jolly J halt auf Englisch battlen gewohnt ist und deswegen sich da gesagt hat, nee, mach ich, wir zahlen so viel Geld an den battle ich. Ja, gutes Ding, kann man sich angucken. Wenn man Englisch mag, gerne Englisch Battles guckt, macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß, als es mir Spaß gemacht hat, aber war schon gut. Dann gab's Jerumbo vs. Mikesh. Und zwar Mikesh war der Herausforderer Nummer 1. Er hat sich den Titel in den letzten Monaten, das Titelmatch in den letzten Monaten erarbeitet. Und Jerumbo hatte den Titel vor fast einem Jahr, inzwischen genau einem Jahr, von Nedal Nip gewonnen. Was ich bis heute immer noch fragwürdig finde, weil ich Jerumbo nicht so wirklich viel besser fand als Nedal. Aber gut, das ist natürlich nur Ansichtssache. Was lustig ist und auch angesprochen wurde, der Chief hat es in der Eröffnung angesprochen, also eine Ansage fürs Battle. Beide haben gegen Bongtaggy vorher verloren. Jerumbo hat vor einem Jahr beim Geburtstag gegen Bongtaggy gebattelt und hat verloren, hatte dann das Titelmatch. Und Mikesh hat vor ein paar Monaten gegen Bongtaggy gebattelt und hat dann auch verloren. Hat er verloren? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Gar nicht. Bongtaggy gegen Jerumbo wurde nicht gejudged. So war das. Aber er hätte verloren. Bongtaggy war wesentlich besser. Naja, da frage ich mich doch, wann kommt Bongtaggys Titelmatch? Frechheit. Ja, Battle war sehr gut. Ich fand, was Mikesh mit seinen drei Runden angestellt hat, überragend. Er hat sich erst über Jerumbo lustig gemacht. Hat nachgemacht, wie Jerumbo seiner Frau oder Freundin, ich weiß gar nicht, wie verheiratet ist, auf jeden Fall die Mutter seines Kindes, hat er nachgemacht, wie er die Texte vorrappt, wie er in den Texten von irgendwelche Frauen misshandelt und die Frau dann beim Abwaschen steht und sagt so, ja, sehr gut, aber hast du das nicht schon letztes Mal? Solche Sachen finde ich super lustig. Dann hat er in der zweiten Runde, jetzt muss ich kurz überlegen, schon ein bisschen her, in der zweiten Runde hat er dann das Frauenbild von ihm, genau, weil Jerumbo ja so ein asoziales Macho-Frauenbild hat er sehr gut aufgegriffen, weil er ja eine Tochter jetzt hat. Was aus seiner Tochter wird, wenn die herausfindet, was ihr Vater für ein Frauenbild hat. Und das fand ich so nice, weil er hat nicht die Tochter angegriffen, er hat sie nicht beleidigt oder so, er hat nicht gesagt, ich ficke deine Tochter, wie Cynic es zum Beispiel bei Mighty Mo gemacht hat, was ich absolut, also geht gar nicht, gerade als Vater kann ich da, habe ich dafür nichts übrig, aber er hat das so hingestellt, dass die Tochter halt einfach nur halt erzählt, was passiert, so. Und hat Jerumbo damit halt quasi gesagt, so ey, was du machst, ist richtig dumm, wenn du willst, dass aus deiner Tochter eine eigenständige, kluge Frau wird, weil wenn die deine Texte und deine Battle sieht, dann ist halt auch irgendwo Geschichte. Das fand ich sehr nice. mich als Vater, also wenn ich in Jojamba Stelle wäre, hätte mich das komplett zerstört. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich glaube, Jojamba hat es auch getroffen. Er hat zwar am Ende gesagt, ja, du hast mich nicht therapiert, aber ich denke schon, dass da ein bisschen, also wenn er kein richtiger Vollidiot ist, dann wird er ins Nachdenken gekommen sein. Genau, und in Part 3 hat er ihn dann so ein bisschen abgesprochen, dass er würdig ist, ein Champion zu sein und dass er seine Versprechen, die er gemacht hat, gebrochen hat, als er sagte, wenn ich Champion bin, dann das, dies, das und so, und dass er das nicht eingelöst hat und sowas. Also fand ich sehr gut, erst so dieses lustig machen, dann so dieses Hinterfragen von dem, was er tut, ob, weißt du, das ist so ein bisschen drüber nachdenken und dann halt, dass er eigentlich nicht würdig ist, in dieser Position zu sein, und das ist auch nochmal sehr gut gemacht. Jojamba hingegen war ein bisschen, ja, wie immer, nicht schlecht, aber auch irgendwie inzwischen ein bisschen langweilig. Und dann hat er sich, ich habe doch gar nicht nachgeguckt, das kam ja vor 4 Tagen online. Vielleicht gibt es da auch gar keinen Skandal. Mal gucken. Neue Folge Shazabi ist noch nicht raus. Er hat nämlich Mikisch als homosexuell bezeichnet und meinte, dass das in vielen Gesellschaften und Religionen immer noch eine Schande ist. Und wollte ihn quasi damit abwerten, indem er ihm sagt, du bist schwul und damit bist du halt kein Mann, bist scheiße, irgendwie so. Auf jeden Fall hat er dafür richtig Pfiffe geerntet. Das Publikum war echt nicht sehr angetan von dieser Line. Und ja, kann man irgendwo auch verstehen. Wir werden immer offener als Gesellschaft, gerade Hip-Hop als Community sollte ja immer ein bisschen Vorreiter sein für Neues, was schwierig ist, weil die ganzen, die oben sind, da nicht gerade helfen. Aber ja, war ein bisschen problematisch. Bin mal gespannt, ob es da noch einen Shitstorm gibt, jetzt wo es publik ist, sage ich mal, jetzt wo es öffentlich ist und raus ist und jeder es sich angucken kann. Und mal gucken. Davon abgesehen, dass die Line halt auch null trifft, weil Mikisch halt scheinbar nicht schwul ist. Bisschen seltsam. Naja, auf jeden Fall Battle krass. Wie gesagt, Mikes Leistung fand ich richtig, richtig gut. Jojamba ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem nicht schlecht. Also kann auch nicht sagen, dass er verkackt hat oder so, aber ja, so insgesamt war es halt ein bisschen und dann noch diese schwulen Dings, wo er dann irgendwie auch nicht mehr richtig reinkam, hatte ich das Gefühl danach. Das war schon, ja, ging klar an Mikisch. Na klar nicht, aber es ging an Mikisch. Mikisch ist neuer Diltily Champion of the World. Und ja, das war der 5. Geburtstag, nein, der 6. Geburtstag von Diltily. Von Don't Let the Label Label You. Genau, guckt euch die Battles an. Sie lohnen sich eigentlich alle. Also, wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, wäre wie gesagt Brian Damage gegen Merlin, dann das Titelmatch auf jeden Fall. Dann würde ich Crace gegen Henry machen. Dann Chris Kotzen gegen Obscure, aber allein aus dem Grund, dass es halt so kurz war und sie nicht viel Vorbereitungszeit hatten. Das Match würde ich halt gerne nochmal sehen in normale Vorbereitungszeit. Und dann halt Jolly J gegen Disaster, was ich aber den Leuten, die gerne englische Battles gucken, mehr empfehlen würde. Gut, das war so mein Ding. Jetzt wissen wir, warum Graffiti zu Hip-Hop gehört, oder haben zumindest eine Idee, warum es dazu gehört. Und ihr wisst, wie der 6. Geburtstag von Diltily war. Und zieht euch die Scheiße jetzt rein. Los! Wie gesagt, alle Videos online, außer Jolly J gegen Disaster, oder? Ich gucke jetzt hier nochmal live auf meinem Handtelefon, wie viele Battles denn raus sind von Bone Let's the Label You. Und die Recherche ergab, ja, es sind alle draußen, bis auf Disaster gegen Jolly J, aber ich vermute, wenn hier mein Podcast rauskommt, wird das auch draußen sein. Also zieht's euch rein und ja, das war's. Das war Liebe für Hip-Hop für heute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Müssen wir gucken, wie es zeitlich passt. Genau. Von daher, macht's gut, haut rein und viel Spaß bei den Sachen. Peace.